Das Zentrum für Nordamerika- und Europastudien, CENS, hat ein Sammelband herausgebracht. In 11 Beiträgen beschäftigen sich die Redakteurinnen und Redakteure mit Anti-EU-Populismus, Grenzregionproblematik oder der Gleichstellungspolitik. Wally Geiermann von Radio Z interviewte Stefan Lessenich, der einen Beitrag zum schmerzhaften Transformationsprozess der Ostbeitrittsländer verfasst hat und die selektive Westerweiterung, wie er den Prozess bezeichnet, unter die Lupe nahm.
Sie haben einen Beitrag geschrieben in dem neuen Sammelband des CENS, EU-Beitritt, Verheißung oder Bedrohung. Was war Ihre Thematik?
Also in meinem Beitrag ging es um eine Art der Zwischenbilanz des gesellschaftlichen Transformationsprozesses in Mittel- und Osteuropa und vor allem unter der Frage, ob die Osterweiterung sich vielleicht nicht eher als Westerweiterung darstellt und inwiefern man wirklich von einer Transition von staatssozialistischen Wohlfahrtsstaaten zu jetzt kapitalistisch-demokratischen Wohlfahrtsstaaten sprechen kann.
Hatten Sie den Blick da vom Westen aus ausgerichtet oder von den Beitrittsländern aus ausgerichtet?
Also der Blick war sozusagen von den Beitrittsländern aus, aber die Perspektive, die in den Bänden, die ich diskutiert habe, eingenommen wurde, war eine westliche, westeuropäische oder amerikanische. Und in dem Beitrag wollte ich vor allem darauf hinweisen, dass den Osteuropäern, also den Kandidaten, den jetzt beigetretenen Ländern, aber auch den jetzt nach wie vor den Kandidatenstatus habenden Ländern, die Osterweiterung durchaus als eine Westerweiterung erscheint. Das heißt, der Westen verschiebt seine Grenzen nach Osten, die EU weitet sich nach Osten aus, entscheidet aber politisch selber, wer zum Westen oder zum ausgedehnten Westen dazugehört. Und das produziert unter den osteuropäischen Ländern, ostmitteleuropäischen Ländern, neue Spaltungen, nämlich von denen, die jetzt dazugehören, denen, die jetzt sozusagen diejenigen sind, die auf die nächste Runde der Erweiterung lauern, also die südosteuropäischen Staaten und dann die noch weiter östlich gelegenen Staaten, auf die südosteuropäischen Staaten jetzt wiederum sozusagen mitleidsvoll blicken, weil die eben von einem Beitritt zur EU weit entfernt sind.
Diese Osterweiterung oder wie Sie korrekt sagen, Westerweiterung, ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Die westliche Bevölkerung ist sehr skeptisch eingestellt, nicht gerade sehr neugierig und offen. Die östliche Bevölkerung hat mittlerweile eine relativ hohe EU-Skepsis entwickelt, aufgrund von der großen Angst, überrollt zu werden. Der ehemalige estnische Staatspräsident Lennart Meri meinte, diese Skepsis der Beitrittskandidatenländer, sie würden überrollt werden oder sie würden ihre Souveränität aufgeben, zähle nicht, weil jedes Land, zum Beispiel auch Deutschland oder Frankreich, müssten Souveränität abgeben.
Also es gibt, glaube ich, politische Überdramatisierungen auf beiden Seiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich, also auch Volksstimme repräsentiert. Sie haben es ja erwähnt, also auf westlicher Seite herrscht ja auch Skepsis, also vor allem liberale Ökonomen zeichnen ja zum Teil Schauerbilder an die Wand von anstürmenden Arbeitnehmermassen, sobald eben die Arbeitnehmerfreizügigkeit sich dann eben auch auf die osteuropäischen Beitrittskandidaten bezieht. Da gibt es einen Ökonomen, den Herrn Sinn, den Präsidenten des IFO-Instituts, der plädiert dann dafür, um diese vermeintlichen Arbeitnehmerströmer zurückzudrängen, ihnen nur Rechte auf Sozialleistungen in ihrem Heimatland einzuräumen und nicht in ihrem Gastland, also dort, wo sie arbeiten. Also die Rückkehr zum Heimatprinzip des 19. Jahrhunderts im Wohlfahrtsstaat, das ist also eine völlig überzogene Vorstellung, glaube ich, und sagen auch viele Studien, überzogene Vorstellung von den zu erwartenden Migrationsströmen, die durch die Erweiterung passieren werden. Umgekehrt gibt es natürlich auch in osteuropäischen Nationen entsprechende Überdramatisierungen, die auch politisch eben instrumentalisiert werden von Überfremdung oder eben dem Verlust der kulturellen Eigenarten. Ich würde da auch eher diese Dramatik etwas rausnehmen und sagen, in der Tat gilt es natürlich auch für die westeuropäischen Nationen, dass sie ein gewisses Maß an Eigenständigkeit und auch von kultureller Identität haben aufgeben müssen. Ist es aber auch ein Zugewinn an europäischer Identität dabei und im Osten kann sich das Problem durchaus noch mal schärfer darstellen, weil die osteuropäischen Nationen jetzt natürlich nicht nur den Beitritt zur EU durchmachen, sondern eben in den vergangenen Jahren zahlreiche andere soziale, politische, ökonomische Transformationen haben erdulden müssen zumindest. Und insofern sind sie natürlich in einer anderen Situation. Aber ich glaube, dass da politisch stärker dramatisiert wird, als es die Ansichten der Bevölkerung wirklich hergeben.
Jetzt ist es so, dass sehr viele osteuropäischen Länder sehr kurze Zeit souverän waren und gar nicht die Möglichkeit hatten, einen eigenen Weg zu entwickeln. Meinen Sie, dass es da noch einen dritten Weg gibt? Also nicht die Ausrichtung entweder das Beharren auf dem Alten oder die Ausrichtung auf das Neue, sondern einen eigenen Weg, den Sie entwickeln könnten?
Also ich denke, dritte Wege gibt es ohnehin viele und es wird keinen einheitlichen Weg jetzt der osteuropäischen Länder in die EU geben. Die osteuropäischen Länder sind auch schon, also retrospektiv zu sehr über einen Kamm geschoren worden. Es gab sehr starke Unterschiede zwischen den einzelnen ost-mitteleuropäischen Ländern, auch schon in der sozialistischen Phase. Und das ist jetzt beim Übergang zur Demokratie und zur Marktwirtschaft und dann beim Eintritt in die Europäische Union genauso. Es wird da verschiedene dritte Wege geben. Also es wird nicht nur den dritten Weg der Kandidatenländer insgesamt geben, sondern verschiedene dritte Wege. Und es zeigt sich aber auch jetzt im Rückblick auf die bisherigen Transformationsprozesse, Umgestaltungsprozesse in Osteuropa, dass nicht einfach Demokratie und Marktwirtschaft großgeschrieben als Modelle, als Blaupausen übernommen worden sind, sondern den jeweiligen Bedingungen, historisch-kulturellen Bedingungen der einzelnen Länder und auch den institutionellen Vorbedingungen in den einzelnen Ländern angepasst worden sind. Insofern gibt es wirklich eine Vielzahl von dritten Wegen in den osteuropäischen Ländern in Richtung auf eine marktwirtschaftliche Demokratie.
Geht die EU undiplomatisch vor? Zum Beispiel die Balkanländer interessieren sich für den EU-Beitritt und die EU hat das sogenannte Fregattenprinzip angesetzt. Das heißt, die Länder müssen gleichziehen. Dieses Fregattenprinzip, ist es nicht eine Konkurrenzsteigerung?
Ja, das passt natürlich in das Bild insgesamt der gegenwärtigen Politik. Das ist ein Setzen auf das Wettbewerbsprinzip, auch in diesem Bereich. Es war schon bei der ersten Welle der Kandidaten der Beitrittsländer so, dass die ja lange zappeln mussten und zappeln gelassen worden sind, bis sie dann wirklich beitreten durften. Es gab sehr langwierige Verhandlungen über die einzelnen Kapitel der Beitrittsverträge. Das gilt jetzt eben für die neuen Kandidaten, also Bulgarien, Rumänien zum Beispiel, die auch auf der Kandidatenliste stehen, aber noch weit entfernt sind von den Vorgaben seitens der EU, gilt für die genauso. Es wird dabei vernachlässigt, also bei solchen strikten Vorgaben, erstens, dass es hier natürlich nicht nur um ökonomische Probleme geht, sondern eben auch um politische Entscheidungen und einen politischen Willen, ein vereintes Europa zu schaffen und dann eben entsprechend auch die neuen Demokratien in Osteuropa auch eben unter anderem an dem Wohlstand Westeuropas teilhaben zu lassen und das gesamte europäische Ungleichheitsgefälle eben abzubauen. Das bedarf einer politischen Entscheidung, das bedarf natürlich auch dann politisch einer entsprechenden Rhetorik, die Bevölkerung in den westeuropäischen Nationen dann eben eher beruhigt und zu Solidarität auffordert, als sie gegen die Kandidaten und deren ökonomischen Nachzüglerprobleme aufzubringen.